Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
Willkommen zu einer neuen Dolomitenstadt-Podcast-Folge. Heute im Gespräch ist Leonhard Dobusch. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Innsbruck am Institut für Organisation und Lernen. Und Leonhard Dobusch ist Experte für die digitale Öffentlichkeit und hat unter anderem die Auswirkungen der Gesellschaft in der Corona-Pandemie beobachtet. Mit ihm werden wir heute über das schwindende Vertrauen in der Wissenschaft reden. Guten Tag, Herr Professor Dobusch.
Hallo, danke.
Sie haben Ihr ganzes Leben eigentlich den Universitäten gewidmet oder zumindest einen Großteil. Sie waren schon bereits in den Universitäten Linz, Köln, Berlin und hatten sogar einen Gastvertrag in Stanford. Was haben Sie in der Zeit von Wissenschaftlerinnen lernen können und wie viel Vertrauen haben Sie dementsprechend selbst in die Wissenschaft?
Also prinzipiell bin ich jetzt inzwischen schon längere Zeit wissenschaftlich tätig, war aber immer auch journalistisch tätig nebenbei. Also ich habe zum Beispiel seit 10 Jahren blogge ich regelmäßig bei netzpolitik.org und bin auch Mitglied im ZDF-Fernsehrat dort für das Internet. Und ich erwähne das deshalb, weil ich glaube, das, was wir da beobachten können, diese Glaubwürdigkeitskrise von Wissenschaft in manchen Themenfeldern, in manchen Kontexten, die ist sehr eng verknüpft auch mit einer Glaubwürdigkeitskrise von Medien. Und die hängt zusammen und die verstärkt sich gegenseitig. Und ich glaube, die Lösung zum Beispiel für dieses Glaubwürdigkeitsproblem, die kann die Wissenschaft alleine auch gar nicht leisten. Die ist auch immer im Zusammenhang mit medialer Öffentlichkeit zu sehen. Also ich glaube, wie wird über Wissenschaft berichtet, ja, und wie wird versucht, mit der Komplexität der Welt umzugehen. Ja, und da muss man sagen, da ist es natürlich so, dass Vereinfachung dann oft gewünscht wird, gefordert wird, auch in der medialen Darstellung. Und das heißt, ich finde, man muss das kann dann im Umkehrschluss aber teilweise auch wieder die Glaubwürdigkeit von wissenschaftlichen Äußerungen untergraben. Und das heißt, ich glaube, wenn man dieses Problem adressieren will, ja, bevor wir noch überhaupt geklärt haben, was genau vielleicht das Problem ist, braucht es, glaube ich, beides. Und da geht es auch viel um das Zusammenspiel von wissenschaftlichen und medialen, massenmedialen Öffentlichkeiten.
Also sehen Sie die digitale Welt mittlerweile als keine Chance, sondern eher als ein Risiko für die Wissenschaft? Oder glauben Sie, das kann man auch umändern?
Also zunächst einmal bin ich eher sogar, glaube ich, einer von denen, die im Bereich digitaler Technologien, Plattformen, Öffentlichkeiten eher die Vorteile als überwiegend ansehen, gerade auch jetzt für Wissenschaft. Ich würde sagen, das kann man ja auch beobachten, viel mehr wissenschaftliches Wissen ist für alle frei zugänglich, sogenanntes Open Access, verfügbar. Und mit alle meine ich nicht eben nur wissenschaftliche Öffentlichkeiten, da ist es aber natürlich auch extrem relevant, gerade für Menschen, die im globalen Süden leben und dort wissenschaftlich tätig sind, die waren ja eigentlich aufgrund der begrenzten Bibliotheksbudgets und der Kosten für gedruckte Zeitschriften, also wissenschaftliche Zeitschriften, teilweise eigentlich völlig außen vor, abgekoppelt vom wissenschaftlichen Diskurs. Das ist durch das Internet viel besser geworden. Es können viel mehr Menschen auf den Gigantenschultern stehen, auf denen wir alle in der Wissenschaft ja stehen. Also Wissenschaft ist ja nur möglich in Auseinandersetzung mit vorhandenem früheren Wissen. Und in Auseinandersetzung habe ich bewusst formuliert, weil ich nicht sage, dass das nur ein Aufeinanderaufbauen ist. Ja, zur Wissenschaft gehört auch manchmal ein Haus einzureißen, wenn es sich als nicht tragfähig herausstellt, wenn eine Theorie einfach nicht hält. Das gehört zur Wissenschaft dazu, sich selbst korrigieren zu können. Und das ist prinzipiell profitiert der Wissenschaft davon, wenn mehr Menschen mit einem wissenschaftlichen Hintergrund auf wissenschaftliches Wissen schauen können. Aber diese neuen Möglichkeiten durch Open Access Publikationen, die eben nicht nur die Ergebnisse, sondern auch teilweise Datenbestände, dass man die Rohdaten offenlegt, im Netz teilt, dass andere mit denselben Daten, aber mit anderen Modellen vielleicht rechnen können. Das ist eigentlich ein großer, großer Fortschritt. Und ein Nebeneffekt ist eben, dass nicht nur wissenschaftliche Öffentlichkeiten, sondern auch alle möglichen Menschen heute die Chance haben, wissenschaftliches Wissen zu lesen, sogenannte Preprints sich anzuschauen. Das ist ja auch was man in der Corona-Krise beobachten konnte. dass auf einmal alle wissen, was ein Preprint ist, weil jemand wie Christian Drosten, auch das wiederum finde ich ein großer Fortschritt, wie er da in Podcasts es schafft, eigentlich diesen laufenden Erkenntnisprozess als kollektiven wissenschaftlichen Erkenntnisprozess allgemeinverständlich rüberzubringen. Und da bezieht er sich ständig auf sogenannte Preprints. Was heißt das? Das sind wissenschaftliche Aufsätze, die zwar veröffentlicht, auf einem Preprint-Server hochgeladen, aber noch nicht begutachtet sind. Aber jemand wie Christian Drosten, der könnte ja ein potenzieller Gutachter sein. Das heißt, der kann dann so einen Aufsatz ja auch einschätzen und das tut er, indem er ihn bewertet. Also ich finde, das ist alles eigentlich mal prinzipiell nicht so schlecht. Das ist eigentlich alles eher was, das sind viele Chancen, die damit verbunden sind. Wissenschaft transparenter, inklusiver und auch wissenschaftliche Erkenntnisse prinzipiell mal debattierbarer zu machen, als das vorher so war. Das ist jetzt prinzipiell nicht schlecht und ich glaube, wenn die Wissenschaft glaubt, sich einer Glaubwürdigkeitsprobleme dadurch zu lösen, dass man sich Debatten verweigert, dann ist man am falschen Dampfer. Ich glaube, das ist auf jeden Fall weiterhin extrem notwendig oder notwendiger denn je sogar.
Glauben Sie im Zuge dessen, dass in der Corona-Pandemie die Impfdebatte eigentlich vorhersehbar war, dass diese Spaltung der Gesellschaft, wie viele es nennen, dass das eigentlich von Anfang an mit gerechnet werden könnte?
Also zwei Dinge. Zunächst gleich möchte ich diesem Bild der Spaltung der Gesellschaft mal entgegenhalten, dass das ist suggeriert, als gäbe es da eine Spaltung in der Mitte, aber das ist einfach nicht so. Ja, es gibt eine kleine Minderheit, die sich radikal der Impfung verweigert, eine große Mehrheit, die extrem froh ist, dass diese Impfung so schnell da war und dass sie wirkt in dem Sinne, nicht unbedingt, dass sie sehr, sehr stark vor Ansteckung schützt, aber dass sie enorm stark, das wissen wir inzwischen, vor schweren Verläufen schützt. Auch natürlich kein hundertprozentiger Schutz, den gibt es nicht, aber das ist schon sehr gut. Ich kann sagen, ich selbst bin dreifach geimpft. Meine Kinder sind, so dass irgendwie möglich war, geimpft. Und ich finde das, ich bin sehr dankbar, dass das so schnell möglich ist. Und ich glaube, wir sind auch sehr privilegiert, hier in einem so einem reichen Land zu leben, wo das Problem nicht ist, dass die Leute keinen Zugang zum Impfstoff haben, sondern das Problem ist, dass Leute trotz Zugang den Impfstoff nicht nutzen. Also ich finde, das ist ein Luxusproblem, wenn ich an den globalen Süden denke, wo das eben nicht überall so ist. Das ist das Erste. Was diese Spaltung betrifft, da würde ich schon mich dagegen verwehren, diesen Begriff einfach so zu nutzen. Das Zweite ist, inwieweit das erwartbar war. Und da würde ich sagen, wenn man sich wissenschaftshistorisch beschäftigt, und das kann oftmals sehr, sehr instruktiv sein, mit wie in der Vergangenheit auf Pandemien, und es ist ja nicht die erste Pandemie, die die Welt heimsucht, wieder was da reagiert wurde, da konnte man immer beobachten, dass es Ungläubigkeit, Aberglauben, natürlich kann man sagen, in früheren Zeiten teilweise, weil der wissenschaftliche Stand der Forschung noch nicht so ausgeprägt und robust war, wie er das heute ist. Aber auch später, auch wenn man sich anschaut, wie das beim Gelbfieber war, wie das teilweise bei der spanischen Grippe war, ja, da gab es immer wieder oder eine Minderheit, die dann entweder Sündenböcke gesucht hat oder einfach mit Aberglauben reagiert hat auf dieses Phänomen. Ja. Also ich glaube, das ist auch nicht völlig neu. Ja, das ist Erwartung. Was vielleicht neu ist, sind die Kanäle, mit denen sich Desinformation, Mythen und andere, ja, vielleicht auch problematische Informationen unter Anführungszeichen verbreiten, dass das vielleicht schneller geht. Also man könnte sagen, wir sind heute schneller, Impfstoffe zu entwickeln, aber es ist auch schneller, dass sich eine und einfacher möglich, Desinformation über genau diese Impfstoffe zu verbreiten.
Würden Sie dann in diesem Zusammenhang auch sagen, dass ein noch mehr Transparenz wirklich vielleicht dazu beitragen würde, dass die Menschen mehr Vertrauen in die Wissenschaft bekommen? Oder glauben Sie, dass das eigentlich schon alles offen liegt und es vielleicht das Problem ist, dass Wissenschaft und Politik zu sehr vermischt wird?
Auch da wäre ich vorsichtig. Zu glauben, dass es eine Wissenschaft gibt, die keinerlei politisch normative Implikationen hat oder umgekehrt, die frei von Normativität, also von Werthaltungen, von politischen Überzeugungen sein kann. Ich glaube, das ist nicht möglich. Und ich glaube, es ist umgekehrt eine Gefahr zu behaupten, dass das möglich sein könnte. Also gerade in Sozialwissenschaften, aber auch in Naturwissenschaften. Ich bin selbst Sozialwissenschaftler im Bereich an der Schnittstelle Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftssoziologie. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, sich eben bewusst zu machen, dass Werthaltungen, normative Fragen den gesamten Forschungsprozess durchziehen. Das beginnt dabei, welches Thema ich zum Thema mache. Es gibt unendlich viele Fragen, die ich stellen kann, aber ich wähle genau eine aus. Und da auch haben wir wieder eine Parallele zum Journalismus. Es gibt unendlich viele Themen, über die ich heute berichten kann, aber ich kann nur einen Artikel schreiben. Und das heißt, die unfassbare Entscheidung, die dem zugrunde liegt, und die ist nicht objektiv irgendwie rechtfertigbar, das ist eine Wertentscheidung, das ist wichtiger. Und alles andere, über das ich schreiben könnte, ist weniger wichtig. Das ist eine normative Entscheidung. Das gibt es in der Wissenschaft, das gibt es in der Politik und das gibt es im Journalismus. Und in der Wissenschaft endet das aber nicht dabei, sondern dann geht es dabei, okay, mit welcher Theoriebrille, mit welchem theoretischen Verständnis schaue ich auf ein Problem? Das bedeutet nämlich, manche Dinge werden wichtiger, manche weniger wichtig. In der Ökonomie bedeutet das, je nachdem, welche Theorie ich nehme, ist in der einen Theorie spielt zum Beispiel die Verteilung von Wohlstand keine Rolle, in der anderen schon. Ja, und ich kann mich dieser Werthaltung nicht quasi entsagen. Was Wissenschaft aber leistet ist, und da ist wiederum Offenheit gut, ist, dass eben Wissenschaft immer ein kollektives Unternehmen ist. Das heißt, niemand kann alleine Wissenschaft machen. Robinson Crusoe auf der Insel kann nicht Wissenschaft betreiben, weil es gibt keine anderen, die quasi auch ähnliche Experimente machen können, die auch auf die Daten schauen können, die kritisch seinen Artikel gegenlesen können, die einen sogenannten Peer Review machen können. Und das heißt, ich glaube, es muss auch gar nicht der einzelne Wissenschaftler, die einzelne Wissenschaftlerin völlig wertfrei sein, weil das ist unmöglich. Aber was es braucht, ist eine vielfältige wissenschaftliche Landschaft, wo mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unabhängig, idealerweise öffentlich finanziert, nicht abhängig von Geldgebern, aber auch das ist kein Problem, dass es auch manche Wissenschaftlerinnen gibt, die stark drittmittelfinanziert sind, solange es auch andere gibt, die wieder darauf schauen. Ja. Also es geht darum, glaube ich, wirklich nicht den Eindruck zu erwecken, als könnte man völlig ohne irgendwelche politischen Überzeugungen oder Einstellungen forschen, das ist unmöglich, sondern es geht darum, die offen zu legen und die im Diskurs sich damit auseinanderzusetzen und auch die Daten zu zeigen und einfach die Argumente, die dann auf den Tisch gelegt werden, auf ihre Stichhaltigkeit, auf ihre Robustheit wechselseitig intersubjektiv zu prüfen. Darum geht's. Das ist Wissenschaft. Nicht irgendwie zu glauben, dass irgendjemand objektiver ist wie ein anderer.
Genau. Das wird ja zum Großteil eigentlich in der Corona-Pandemie auch versucht so zu machen. Also viele Wissenschaftler sprechen ja auch öffentlich an. Jetzt ist es aber in Österreich gerade so, dass ausgerechnet Österreich oft nicht an die Wissenschaft glaubt, viele Menschen da ziemlich skeptisch sind. Was glauben Sie daran, woran es liegt, dass ausgerechnet Österreich in so einem aufgeklärten Land eigentlich solche Probleme damit hat, der Wissenschaft zu vertrauen?
Also zunächst einmal würde ich sagen, Glaubwürdigkeitsprobleme gibt es nicht nur in Österreich. Ja, sondern das ist wirklich, ich würde auch deshalb unterscheiden, es gibt eine gewisse Skepsis einer Minderheit, die sehr ausgeprägt ist und eine geringere Skepsis, die überhaupt vielleicht sogar gesund ist. Ja, also, dass man hört ständig in der Wissenschaftsberichterstattung auch, einmal soll man das machen, also um ein ganz anderes alltagspraktisches Beispiel zu nehmen. Ja, ich selbst bin jetzt sicher nicht der schlankste Wissenschaftler. Und was ich alles schon gehört habe an Diätstudien, ja, über die berichtet wird, ja, einmal soll man das essen, dann das Gegenteil und dann das Gegenteil vom Gegenteil und so weiter. Ja, also das nur als ein Beispiel. Ja, also da eine gewisse Grundskepsis zu haben und nicht quasi sofort seine Ernährung komplett umzustellen auf Basis der neuesten Studie, die irgendwo raus ist, ist wahrscheinlich vernünftig. Das Zweite ist, und das möchte ich schon auch sagen, eine gewisse Skepsis gegenüber normativen politischen Ableitungen, die wissenschaftlich begründet sind, ist auch deshalb gut. Und da muss ich sagen, einer der Gründe, warum wir auch uns teilweise mit Verschwörungstheorien heute so schwer tun und kämpfen, ist natürlich, dass es in der Vergangenheit auch viel und bis in der Gegenwart in manchen Bereichen Desinformation mit sehr viel Geld, man spricht dann oftmals von Corporate Lobbying, in die Öffentlichkeit gedrückt wird. Ja, also jahrzehntelang wurde quasi mit ganz viel Geld von der Tabakindustrie verhindert, dass ein Stand der Forschung, nämlich Tabakrauch ist sehr, sehr schädlich und krebserregend, wirklich auch Konsequenzen hat in politischer Hinsicht. Heute im Klimawandel, oder Erderhitzung ist eigentlich das angemessenere Wort, gibt es konsequent mit sehr viel Geld unterstützt den Versuch, einen überwältigenden wissenschaftlichen Konsens, nämlich die Erderhitzung ist menschengemacht, da Zweifel zu sehen. Die gesamte Klimaleugnung, die da teilweise in den öffentlichen Diskurs gedrückt wurde, war unterstützt von auch kommerziellen Interessen, die das Ganze befeuert haben. Und ich würde so sagen, wir leben in einer Welt, in der Corporate Lobbying enorm mächtig, wichtig und bedeutsam ist und das deshalb dann auch in einem Bereich wie zum Beispiel der Pharmaindustrie, wo auch in der Vergangenheit teilweise sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen wurden, auch im Zusammenhang mit Lobbying, dass das mal prinzipiell so eine Grundskepsis quasi erzeugt in einem bestimmten Segment der Bevölkerung, finde ich jetzt nicht so verwunderlich. So, das ist jetzt, und das betrifft aber nicht Österreich, das betrifft alle. Was auch noch alle betrifft, ist, dass es politische Akteure gibt, die versuchen, indem sie Wissenschaftsskepsis befeuern, auch auf der fragwürdigsten Grundlage, dadurch politisches Kapital zu schlagen. Ja, das sind die Republikaner in den USA, das ist in Österreich die FPÖ oder die MFG. Also auch das ist nicht österreichspezifisch. Bleibt der Punkt, dass man sagen muss, dass nicht nur in Österreich, aber die ganzen deutschsprachigen Länder, wenn es zum Beispiel um Wissenschafts- oder auch wenn es um Vertrauen in die Schulmedizin, die sogenannte Schulmedizin geht, hier besonders schlecht sind in mancher Hinsicht. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, okay, gibt es da vielleicht sogar noch sowas wie so einen Sonderweg, eine zusätzliche Skepsis, die in deutschsprachigen Ländern verbreitet ist? Ich würde sagen, da gibt es jetzt viele Thesen, die da aufgestellt werden, müsste man auch nochmal dann wieder empirisch genauer untersuchen, aber ich halte die für nicht unplausibel, dass die lange Geschichte mit anthroposophischen Ansätzen, mit Homöopathie, Globuli und so weiter, die einfach im deutschsprachigen Raum sehr stark etabliert sind, die auch sehr stark institutionell verankert sind, zum Beispiel in Form von Waldorfschulen, zum Beispiel in Form von auch, dass vieles an homöopathischen Ansätzen in Apotheken verkauft wird, dass es enorm viele Ärztinnen und Ärzte gibt, die sich als einer ganzheitlichen Medizin verschrieben haben und so weiter, dass das natürlich dann auch einen Boden bereitet. Ja, und wenn man sieht, dass ganz viel Impfskepsis genau aus diesen Milieus kommt und dort besonders stark ist, dann glaube ich nicht, dass das völlig bedeutungslos ist für vielleicht eine noch stärkere Wissenschaftsskepsis in Deutschland, Österreich, Schweiz als in anderen Ländern.
Aber wie wollen Menschen, die sich mit gewissen Themen nicht auskennen, unterscheiden zwischen eben solchen Lobbys oder Wissen, das tatsächlich fundiertes Wissen ist oder Wissen, das aus Geldgründen herumgesprochen wird? Wie können die entscheiden, wem soll ich glauben und wem nicht? Das ist wahrscheinlich das große Problem.
Wem glauben? Das ist wirklich die Gretchenfrage. Das ist wirklich der Punkt. Und ich würde sagen, das ist das Wichtigste und das ist auch in der Wissenschaft so, wie ich vorher gesagt habe. Und da, finde ich, kommen wieder Wissenschaft und Öffentlichkeit zusammen und Journalismus auch zusammen ist. Also wichtig ist mal, nie nur einer Quelle zu vertrauen. Damit meine ich aber auch zum Beispiel, dass man, und das ist, glaube ich, auch für eine lebendige Vielfalt, deshalb ist Vielfalt auch im öffentlichen Diskurs so wichtig. Mit Vielfalt meine ich nicht nur, dass es eine Vielfalt von, sagen wir, 5 Tageszeitungen, ja, die alle irgendwelchen reichen Menschen gehören, das ist, finde ich, noch nicht Vielfalt. Ja. Vielfalt beginnt auch dabei, dass wir unterschiedliche Logiken haben. Also zum Beispiel, ich finde es wichtig und gut, dass es private Medien gibt, die über Werbung sich finanzieren, das ist schön, aber ich finde es auch wichtig, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, der nicht primär einer Profitlogik folgt, sondern primär einem öffentlichen demokratischen Auftrag folgt über Beiträge, also in Österreich die GIS-Gebühr, in Deutschland der Haushaltsbeitrag oder Haushaltsabgabe finanziert wird und einfach einer anderen Logik folgt. Und dann bin ich auch froh, dass es noch nicht kommerzielle Medien gibt, sowas wie Blogs und so weiter. Ja, also ich wäre doch strikt dagegen, die nur in irgendein Verschwörungseck zu tun. Im Gegenteil, die meisten Blogs, die ich lese, sind meiner Meinung nach sehr seriös, haben im Gegenteil teilweise eine Möglichkeit, viel mehr in die Tiefe zu gehen, als das in einem normalen Tageszeitungsartikel der Fall ist. Und ich glaube, sozusagen also eine Medienvielfalt, ja, und ich würde sagen, im wissenschaftlichen Bereich wäre das Pendant dazu Theorienvielfalt, Paradigmenvielfalt, Methodenvielfalt. Ja. Und deshalb gibt es auch mehrere Universitäten. Deshalb bin ich nicht dabei zu sagen, na, lasst einfach nur ein BWL-Lehrstuhl in Österreich reicht. Ja, nein, es ist wichtig, hier Redundanz zu haben. Ja, dass Menschen mit ähnlichem Hintergrund auf dieselben Probleme schauen und kommen dann zu unterschiedlichen Ergebnissen. So. Also das heißt, das ist mal das Erste. Ja, also wir brauchen eine vielfältige Öffentlichkeit, wir brauchen diese Auseinandersetzung, dass das ausgestritten wird, weil Wahrheitssuche ein diskursiver, unendlicher Prozess ist und um mit Karl Popper, dem Wissenschaftstheoretiker, zu sagen, bei dem wir uns nie sicher sein können. Nie. Es gibt keine Sicherheit. Sicheres Wissen gibt es nicht. Ja, es gibt vielleicht Wissen, das robuster ist, das stärkeren Überprüfungen schon standgehalten hat, aber es kann nicht sicher sein. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, wem glauben. Wenn ich total unsicher bin, dann ist der nächste Blick, den ich werfe, einer in die Wikipedia. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überraschend an, ja, für manche, ja.
Ja, in der Schule sagen wir immer, Wikipedia auf keinen Fall reinschauen.
Ja, das halte ich für eine grundlegend falsche Empfehlung. Ja, also, dass man den Schülerinnen und Studierenden sagt, schaut nicht in die Wikipedia. Ja, natürlich sage ich meinen Studierenden auch, sie sollen nicht Wikipedia zitieren. Warum? Weil sie auch keine Enzyklopädie Britannica und kein anderes Lexikon zitiert. Man zitiert nicht Lexika. Also, wenn sie ein Lexikon zitieren würden, können sie auch die Wikipedia zitieren. Aber normalerweise ist in Lexika nicht die Quelle, die man zitiert. Was aber Lexika durchaus leisten, ist, einen Beginn für eine Recherche zu liefern. Gerade die Wikipedia, die auch für jeden Halbsatz inzwischen eine Quelle, eine Fußnote verlangt. Da kann ich super mal reinschauen in diese Originalquellen. Aber warum bringe ich gerade Wikipedia als Beispiel auf? Weil ich glaube, dass gerade in dieser Zeit, gerade das, was sich geändert hat, nämlich diese Vielzahl an Quellen, diese Unübersichtlichkeit, ja, diese neuen digitalen Räume, ja, dass Wikipedia hier, und das ist ein bisschen auch der Treppenwitz der Internetgeschichte, gezeigt hat, wie man robustes Wissen, glaubwürdiges Wissen im Internetzeitalter erzeugt. Wie macht man das? Nicht, indem man sich abschottet und sagt, es gibt jetzt da den, der hat die Weisheit gefressen und der erzählt uns, was stimmt. Nein, indem man das Gegenteil macht, indem man alle einlädt. Jeder soll draufschauen und zwar nicht nur aufs Ergebnis, sondern auf den gesamten Prozess. Jede einzelne Änderung wird dauerhaft digital nachvollziehbar dokumentiert. Ich kann ganz genau anschauen, wer hat was, wie, wann, wo geändert, an welcher Stelle. Und die Wikipedia war von Anfang an offen für Manipulation und Desinformation. Und hat deshalb von Anfang an, ja, also schon vor 20 Jahren begonnen, Routinen, Mechanismen, Algorithmen, Regeln zu entwickeln, die helfen, damit umzugehen. Und deshalb sage ich mir oft, ich glaube, die herkömmlichen Medien, die traditionellen Medien können sich in Wikipedia was abschauen, müssen transparenter, offener werden, Quellen direkt verlinken, nicht nur sagen, sie liegen uns vor, ja, sich korrigieren, Korrekturen auch dauerhaft sichtbar und zugänglich zu machen. Und deshalb sage ich, Glauben, das ist dann etwas, was vielleicht auch wieder Glaubwürdigkeit stärker schafft, zu erzeugen.
Manchmal hat man aber auch das Gefühl, dass Menschen mit Absicht vielleicht sich ein bisschen schauen wollen, abseits der Wissenschaft, vielleicht funktioniert es ja doch, vor allem so Pseudowissenschaften, Esoterik und so. Das ist ja weit verbreitet, dass das eigentlich auch viel über Placebo-Effekte funktioniert und viel, also Homöopathie und eigentlich Wissenschaft kein fundiertes kein fundiertes Prozedere ist. Warum halten sich die Menschen trotzdem so sehr fest? Österreich hätte so eine riesen Lobby von solchen Pseudowissenschaften
tatsächlich. Ja, erstens mal, weil es ein Geschäft ist. Das hat wieder was mit den, Sie haben den Begriff Lobby jetzt hier auch für diese Gruppe erwähnt und das ist ganz passend. Also, solange Leute, es ist ein Geschäftsmodell ist, Holzklötze mit bisschen Wasser und Bergkristall gefüllt, um Hunderte bis Tausende von Euros zu verkaufen, ja, und Leuten damit das und gleichzeitig ihnen zu versprechen, dass sie das vor 5G-Strahlung beschützt. Und 5G wiederum ist ja eigentlich nämlich das Problem, nicht das Coronavirus. Solange das ein Geschäft ist, ja, natürlich gibt es ein Interesse, das dafür zu lobbyieren, aber das ist jetzt natürlich ein extremer Fall. Aber ich würde sagen, es gibt, ich habe es jetzt nicht nachüberprüft, aber ich habe im Internet gelesen, ich halte es aber nicht für unplausibel, mehrere in der Wirtschaftskammer registrierte Energetikerinnen als niedergelassene Ärzte und Ärztinnen. Das zeigt einfach, das ist einfach ein großer Geschäftszweig. Und auch für Apotheken, die verdienen ja teilweise an Globulis mehr als an anderen Medikamenten. Also das heißt, das ist halt kein Zufall. Ne? Und solange man Geschäft, und man kann halt nicht beides haben. Ich kann nicht sagen, ich will mit Aberglauben enorm viel Geld verdienen, aber Aberglaube ist ganz böse. Also, irgendwie, das geht nicht zusammen. Ja? Also wenn, dann müsste ich mich halt konsequenter sagen, wir Aberglauben machen wir nicht. Ja? Und damit möchte ich einen Satz schon noch sagen. Ich bin nicht dafür, sich gegen jede Form von Naturheilkunde auszusprechen. Ja? Also natürlich ist es sinnvoll, dass es auch Naturheilkunde im Sinne von Tees und was auch immer gibt. Ja? Da gibt es auch teilweise auch wissenschaftliche Evidenz dann zumindest am Rande dafür. Ja? Ich glaube nicht, dass nur immer nur um den extrahierten Wirkstoff geht. Ja? Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt dass man die Apotheken überhaupt nichts mehr machen soll. Aber Plastikkügelchen und Schlüsselsalze, ernsthaft? Also nicht Plastik, Zuckerkügelchen. Also das ist irgendwo, ist die Frage, ist das noch mit einer seriösen pharmazeutischen Angebot vereinbar? Ja? Und ich glaube, da müssen wir schon, diese Frage, die finde ich, sollten wir auch nach Corona führen. Ja? Wie weit man quasi die Türen seriöser Institutionen für das Schwurblertum öffnet.
Ist es vielleicht aber nicht gerade der Grund, warum die Menschen vielleicht auch wenig dann in sowas wie Impfung glauben, weil sie vielleicht auch denken, ja, das kann vielleicht genauso eine Geldmacherei sein und eine Machthaberei?
Also das ist ein Argument, das ja auch mir auch oft begegnet. Und natürlich verdienen da Pharmafirmen gerade sehr viel Geld mit Impfungen. Ich finde das mal jetzt einmal grundsätzlich nicht verwerflich. Ja? Also was ich schon eher verwerflich finde, ist, dass man nicht Instrumente, die man zur Verfügung hätte, diesen Impfstoff auch im globalen Süden schneller allgemein verfügbar zu machen. Dazu zählt zum Beispiel eine Aufhebung von geistigen Eigentumsrechten, Immaterialgüterrechten, die Impfstoff bezogen haben für die Dauer der Pandemie. Das ist etwas, wo ich auch selber mich öffentlich dafür stark eingesetzt habe, das zu tun. Ich bin auch forschend tätig in diesem Bereich geistiges Eigentum, Immaterialgüterrechte. Und ich glaube, da wäre schon was denkbar, dass man dagegen vorgehen könnte. Aber ich würde sagen, da ist ja auch so ein Widerspruch der Impfskeptiker drinnen, weil diese Geldmacherei oder diese Kritik, die man teilweise auch üben könnte daran, dass der Impfstoff nicht schneller zugänglich gemacht wird für den globalen Süden, das ist ja nur deshalb ein Problem, weil er wirkt. Also wenn er wirkungslos wäre, dann wäre es eh wurscht. Ja, dann bräuchte man ihn in den globalen Süden nicht zugänglich machen. Also es ist beides möglich, dass die teilweise fragwürdige Profite erwirtschaften mit dieser Krankheit, aber genau deshalb, weil es ja wirkt. Das ist gerade kein Grund für Impfskepsis, das ist eher ein Grund gegen Impfskepsis, aber für eine kritische Auseinandersetzung mit einem in mancher Hinsicht übermäßig restriktiven Regime geistiger Eigentumsrechte.
Was denken Sie, was man denn braucht, um Menschen, die wirklich vielleicht auch dicht gemacht haben, ein bisschen so eine Trotzhaltung bekommen haben, auch vielleicht durch die digitalen Medien oder so, die Menschen aufzulockern und ein bisschen die Wissenschaft irgendwie greifbarer zu machen für diese Menschen?
Das ist jetzt ein schwieriges Thema. Erstens ist das nicht meine Expertise. Ja, also das ist einfach, da möchte ich deshalb auch, am besten starte ich gleich mal mit einem Lektüre-Tipp. Ich habe gestern auf Ö1, haben sie es wiederholt, einer der erfolgreichsten Radiokollegs, ich hoffe, das ist okay, wenn ich Werbung für ein Konkurrenzmedium mache, da war eine Stunde Gedanken, ist jetzt noch 7 Tage wieder in der Ö1-Mediathek abrufbar, von Ulrike Schisser. Ulrike Schisser ist eine Psychologin und Psychotherapeutin, die auch Expertin ist zum Beispiel für Sektenfragen, aber eben sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat und auch mit einem Kollegen ein Buch geschrieben hat, das genau diese Frage adressiert, wo es darum geht, wie man überhaupt im familiären Umfeld mit Menschen diskutiert, die da auch teilweise in so ein Rabbit Hole gefallen sind und da nicht mehr rausfinden. Wobei, ich glaube, und da ist sie auch völlig richtig, und ich glaube auch in meinem engeren Umfeld, familiären Umfeld, diese Situation, das ist trotzdem, da gibt es kein Patentrezept. Ja? Und das Problem ist natürlich, wenn man eben einmal in so einer gewissen Community ist und dann über Telegram jeden Tag mit Dutzenden Videos und Beiträgen und Artikeln verfolgt wird, die alle in die gleiche Richtung gehen, wo es genau eben nicht diese Vielfältigkeit gibt, die man braucht, um sich eine halbwegs robuste Meinung zu bilden. Da glaube ich, ist es schwierig. Ja? Aber sozusagen, meine erste Empfehlung wäre, lesen Sie das Buch von Ulrike Schisser. Das fand ich ganz interessant. Vielleicht sind da andere dabei. Oder das zweite Buch, das mir einfällt, die sich auch damit sehr intensiv beschäftigt hat, als Journalistin und eben sehr gut darin ist, die ich als sehr seriöse Journalistin kenne, ist Ingrid Brodnik, die auch ein Buch geschrieben hat. Ich glaube, Einspruch heißt es, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist ihr jüngstes Buch, wo es auch genau darum geht, ja, wie man mit Menschen im engeren Umfeld reden kann. Also das wäre wirklich meine Empfehlung. Da gibt es inzwischen gute Literatur, weil es so viele Menschen betrifft und weil es auch für so viele Menschen so belastend ist. Ja, wenn man mit Menschen, die einem nahestehen, die man sehr schätzt, dann auf einmal hier, das macht dann wirklich, dass jedes Familienessen teilweise zu einer Gratwanderung spricht man es an, spricht man es nicht an. Also ich weiß nicht, wer das kennt, aber Es gibt da sicher kein Patentrezept. Ich glaube, das, was mir in Erinnerung geblieben ist von meiner Lektüre in dem Zusammenhang, ist, nicht den Kontakt abzubrechen, aber auch gleichzeitig versuchen, nicht zu sehr wütend werden, nicht zu sehr die Personen zu hassen zu beginnen, weil das hilft auch überhaupt nichts, ja, sondern im Gegenteil die eigene Empathie zu trainieren. Und ja, das ist, glaube ich, was man am besten noch tun kann.
Ja, da sind wir wahrscheinlich wieder bei der gleichen Lösung, Kommunikation auch in den Medien, was Sie gesagt haben, was eben so wichtig ist, dass man immer in der Diskussion miteinander steht. Denken Sie, dass es auch eine Lösung wäre, bei den großen Konzernen das Konzept zu überdenken, dass die digitalen Medien einen solchen Algorithmus haben, dass die einen immer das Gleiche vorgeben? Also Medien polarisieren ja ziemlich deutlich und genau in solchen politischen oder gesellschaftlichen Themen da vielleicht den Algorithmus ein bisschen zu verändern einfach.
Prinzipiell bin ich auch ein großer Verfechter dessen, dass man auch dass man bei Fragen von Algorithmen die Plattformen heutzutage ja vor allem regieren, wenn man so will, ja, oder steuern, dass man da genau hinschaut. Es gibt auch viel Forschung schon dazu, inwieweit YouTubes Empfehlungsalgorithmus radikalisierend wirkt. Und da gibt es schon Indizien dafür, ja, dass das echt problematisch ist, dass es sehr schnell ist, dass man mit auch dann sehr radikalen, randständigen Thesen konfrontiert wird, wenn man eigentlich einsteigt und sich mit eher noch harmloseren Videos mal beschäftigt. Es sind nicht nur die Algorithmen. Also das muss man sicher auch sagen. Also wie gesagt, derzeit würde ich sagen, der Channel Number One, wo Verschwörungsmythen verbreitet werden, ist Telegram. Und da läuft es eigentlich nicht über Algorithmen, sondern da läuft es über Chatgruppen, wo Menschen eigentlich, also da ist das eher die Direct Notification, der Push, der Typ der Funktion, dass das einfach vorbei. Das ist ja noch ärger wie bei Facebook, wo ja zumindest dann eigentlich jeder im Freundeskreis dann Freunde hat, die dagegen halten und Freundinnen. Bei Telegram hält dann halt niemand mehr dagegen, ja, sondern da ist man sich in der Gruppe, ist man unter sich. Und das heißt, ich glaube jetzt, ja, diese Algorithmenfrage ist wichtig. Ich bin zum Beispiel auch ein Anhänger dessen, dass deshalb auch eigene öffentlich-rechtliche Plattformen gibt, die eben einer anderen Logik wieder folgen und nicht nur Verweildauer und Klicks quasi maximieren aus Profitüberzeugungen heraus, sondern die eher sowas wie demokratische Algorithmen, die eher vielfaltsfördernd sind, versuchen zu entwickeln. Auch da gibt es erste Forschungsansätze, erste Experimente der Öffentlich-Rechtlichen, die das zumindest für ihre Mediatheken so auch versuchen und ich finde gar nicht so schlecht hinkriegen. Also das heißt, ja, die Algorithmen sind ein Thema und ich finde, wir sollten auf jeden Fall genau drauf schauen und es geht auch da um Vielfalt, es geht auch da um Transparenz, wie Algorithmen eigentlich funktionieren. Ja, es geht auch hier um Zugang für Forschung. Aber zu glauben, hätten wir bessere Algorithmen, hätten wir das Problem nicht, ist naiv und unterschätzt meiner Meinung nach, dass hier durchaus wirklich auch einfach gesellschaftliche Polarisierungsprozesse, politische Mobilisierungsprozesse stattfinden. Die lassen sich nur mit Gegenmobilisierung begegnen. Die werden nicht durch einen Algorithmus sich wegzaubern lassen.
Denken Sie, dass die Wissenschaft durch die Corona-Pandemie irgendwie Chance bekommen hat, jetzt mehr gehört zu werden oder dass es der Wissenschaft und der Glaubwürdigkeit eher geschadet hat, letztendlich,
also,
wenn
ich bin sowieso,
die Pandemie zu Ende sein wird?
Vorsichtig immer mit so Ausdrücken wie der Wissenschaft. Vielleicht ist das deshalb, weil ich Ökonom bin und da in der Wirtschaftswissenschaft gibt es ja heftigste Auseinandersetzungen. Auch da gibt es teilweise eine vorherrschende theoretische und methodische Ausrichtung, die ich zum Beispiel für fragwürdig finde. Ja? Das heißt, deshalb bin ich immer skeptisch, von der Wissenschaft zu reden, sondern bin immer ein Anhänger davon, show me the study. Ja? Zeig mir die Studie, ich schaue mir die an. Und idealerweise zeigst du mir noch die Daten. Und dann lass uns drüber reden. Ja? Und dann schauen wir, und es gibt keine Studie, die nicht Lücken, Schwächen, Beschränkungen und so weiter aufweist. Das heißt, das Zweite ist natürlich, dass die Frage ist, welche Wissenschaft ist im öffentlichen Diskurs so präsent, dass sie Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse hat. Da kann man sagen, da war die Ökonomie lange sehr, sehr dominant. Und das war nicht nur gut. Ja, also wenn ich mir anschaue, und das haben wir, ich hoffe, dass das nicht wieder vergessen wird, weil die Pandemie so lange dauert, aber ich erinnere daran, was im ersten Pandemiejahr passiert ist, wie man auf einmal draufgekommen ist und die Rechnungshöfe auf einmal begonnen haben zu hinterfragen, ob ihre Evaluationskriterien, zum Beispiel im Gesundheitssektor, die vor allem auf Effizienz abgestellt haben, ja, ob das überhaupt die besten Kriterien waren und ob man nicht viel stärker auch hier auf Redundanz, das heißt auf bewusste Überkapazitäten setzen müsste, um eben dann für Pandemien und andere Sondersituationen gewappnet zu sein. Das heißt, dass eben so eine kurzfristige Effizienzorientierung ist oft im Widerspruch zu einer mittel- bis längerfristigen. Sobald wir aber quasi kurzfristige und mittel- und längerfristige Effizienz unterscheiden, na, dann sind wir schon total im normativen Gebiet. Ja, weil je weiter ich in die Zukunft längerfristig schaue, umso wichtiger werden Annahmen, die wiederum stark wertebasiert und auch politisch teilweise gewählt werden. Das heißt, da merkt man schon wieder, umso wichtiger ist es, dass ich dann wieder verschiedene normative Positionen, verschiedene theoretische Ansätze, verschiedene Modelle habe. Ja. Und das heißt eben nicht die Wissenschaft, ja, sondern ja, ich glaube, was auf jeden Fall durch die Pandemie passiert ist, ist, man wird jetzt in Zukunft hellhöriger sein, wenn im Bereich von epidemiologischen und Forschungserkenntnissen von einem neuen Virus die Rede ist. Ja. Also in der Vergangenheit war ja die Diskussion dann oft so, wieder irgendwo in Asien irgendein Virus. Ja. Also ich glaube, aber auch da ist die Frage, wie lange das vorhält. Ja? In der Ökonomie weiß man ja wieder, je länger die letzte große Wirtschaftskrise weg ist, umso weniger skeptisch ist man gegenüber neuen Finanzmarktprodukten und umso näher rückt die nächste Krise. Ja? Also je länger die Erinnerung weg ist von der großen Finanzkrise 2008, umso mehr kommen wieder Vorschläge, doch Finanzmarktregulierung noch wieder zurückzunehmen, Besteuerung von Finanztransaktionen doch nicht zu machen, weil braucht man ja dann doch alles nicht. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch mit Pandemien. Je länger die wieder her ist, ja, je mehr wird das wieder vergessen und je weniger vorausschauend sind dann auch politische Planungen und Strukturen.
Sie sehen also eigentlich im Insgesamten die Wissenschaftsskepsis gar nicht kritisch, sondern Sie sagen eher, das ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Und Sie finden es eigentlich gut, dass auch Wissenschaftsskeptiker ihre Meinung geben.
Da muss ich jetzt wirklich präzise sein. Ja? Mhm. Ich bin nicht okay. Wissenschaftsskeptisch ganz allgemein. Ja, im Sinne von, da muss man sagen, ja, natürlich, wir sehen in der realen Welt, es gibt kein perfektes System. Natürlich gibt es fragwürdige Entwicklungen auch im Wissenschaftssystem. Ich selbst habe geforscht teilweise zu Zitationsnetzwerken und zu problematischen wissenschaftlichen Evolutionskriterien, die stark quantitativ sind und damit inhaltsblind. Also natürlich haben wir in unserem Wissenschaftssystem auch heute Probleme, fragwürdige Entwicklungen und so weiter. Die werden aber heftig diskutiert. Ja, ich würde, also da gibt es so ähnlich wie, ich glaube, Churchill wird das zugeschrieben, was er für Demokratie gesagt hat, ist ein absolut mieses System, aber das Beste, das wir haben. Und so ähnlich geht es mit dem wissenschaftlichen System, das stark öffentlich finanziert ist, mit unabhängig Freiheit von Forschung und Lehre als Verfassungsrecht. Das ist schon nicht so schlecht. Und in dieses System habe ich eigentlich ein Grundvertrauen. Und ich glaube, die Menschen können auch ein Grundvertrauen in dieses System haben, weil es eben auch teilweise sehr selbstkritisch reflektiert, weil dieses System auch, also bei allen Schwächen, die es hat, eine Tendenz hat zur Selbstkorrektur. Was ich aber umgekehrt sehr, sehr wichtig finde, ist natürlich eine Grundskepsis gegenüber der konkreten wissenschaftlichen Kenntnis. Und das ist nicht irgendwie radikal, würde ich sagen, das ist wissenschaftstheoretischer, epistemologischer, erkenntnistheoretischer Mainstream. Das ist, dass ich quasi, eben weil es kein sicheres Wissen gibt, und jedes Wissen vorläufig ist. Und in der Sozialwissenschaft jedes Wissen dann auch noch historisch kontingent, also von historischen Zufällen, von historischen Entwicklungen auch abhängig ist. Das heißt, was vor 20 Jahren gestimmt hat, muss heute nicht mehr stimmen, weil die Welt sich geändert hat. Das heißt, insofern ist immer wieder einen kritischen Blick, auch auf Wissen, das schon als sehr gut quasi abgesichert gilt, ist extrem wichtig. Und das hat man auch in der Corona, aber das passt immer gesehen. Am Anfang, wir erinnern uns, ja, wie sehr wir manisch unsere Hände gewaschen haben. Ja, und heute wissen wir, ja, hat vielleicht gegen Grippe geholfen, ja, aber nicht gegen die Aerosole. Ja. Also das heißt, da hat man ja sich korrigiert. Und das ist genau das, was wichtig ist. Und solange das möglich ist, ja, solange Wissenschaft sich selbst immer wieder korrigiert, solange, finde ich, ist ein Grundvertrauen in dieses Wissenschaftssystem durchaus angemessen. Und aber sozusagen nicht, ich bin nicht dafür, quasi eine Skepsis, eine Grundskepsis sozusagen, das ist eh alles dasselbe. Und egal, ob das jetzt wissenschaftliches Wissen ist oder ob irgendjemand das irgendwo auf einem Blog geschrieben hat, ist nicht immer das Gleiche. Da würde ich ganz strikt dagegen sein. Das ist nicht Wissenschaftsskepsis, das ist Schwurblertum.
Ja, also in Österreich ist aber, haben Sie ja vor, tatsächlich eine hohe Wissenschaftsskepsis. Also,
die so grundlegend ist, genau, wo es an diesem Grundvertrauen gegenüber, dass das schon halbwegs robust ist, was da an Wissenschaftlichem produziert wird, wo das sehr schwach ausgeprägt ist. Und das finde ich eben, wie gesagt, das finde ich eher verstörend. Ja, also da gibt es nicht Gründe dafür. Also das ist meiner Meinung nach, ist das, und so wie ich es auch erlebe, auch sowohl im Einzelfall anekdotisch, als auch was ich drüber an anderen Studien lese, ist, diese Wissenschaftsskepsis ist ja auch eine uninformierte. Also ich würde sagen, es gibt zwei Arten von Skepsis. Die eine ist eine Wissenschaftsskepsis, die sich sehr intensiv auseinandersetzt, auch mit fragwürdigen Entwicklungen, zum Beispiel Qualitätskriterien in der Wissenschaft. Und darauf basierend dann auch zum Beispiel Kritik übt. Aber ganz viel, was hier passiert, ist ja teilweise sehr, sehr stark von, okay, da gibt es Pharmafirmen, die verdienen viel Geld, die waren in der Vergangenheit schon böse, also kann es nicht stimmen, was in der medizinischen Forschung passiert. Aber so, das ist zu einfach. Ja? Oder Verschwörungsmythen leben ja davon, dass sie eine umfassende Erklärung für, dass der Zufall ausgeschaltet ist, dass quasi alles erklärt wird durch geheime Mächte, durch die Mächtigen, die paar mächtigen Reichen. Warum ich da immer so hadere ist, weil natürlich wir in einer Welt leben, in der gerade Superreiche einen absolut übermäßigen Einfluss auf öffentliche Meinung und politische Prozesse haben. Wir leben in Österreich in einem Land, wo ein Milliardär sich einen rechtsradikalen Fernsehsender leistet, der inzwischen der stärkste Privatsender in diesem Land ist. Also ist ja nicht so, als hätten wir nicht wirklich ein Problem mit übermäßigem politischem Einfluss der Superreichen. Dieses Problem haben wir ja. Ja? Also, aber deshalb ist nicht, das Gegenteil ist halt dann auch falsch. Also, dass deshalb alles nur quasi von denen gekauft ist, ist halt auch nicht richtig. Ja?
Mhm. Muss man halt differenzieren und sich immer selbst informieren, auf jeden Fall. Ja.
Wobei das ja die Verschwörungstheoretikerinnen und alle für sich in Anspruch nehmen. Das sind ja die selber denkt und denkt selbst in ihrer Twitter-Biografie stehen haben. Also das ist schon auch dieses selber informieren. Ja? Ich sage nicht, natürlich muss man sich selber informieren, aber das Problem ist, ganz viel, da gibt Sascha Lobo hat das mal sehr schön aufgearbeitet in einer Kolumne in Spiegel Online, wo er vom IKEA-Prinzip spricht. Wo er sagt, dass damals ging es noch um QAnon und Verschwörungen im Umfeld von Donald Trump. Und der hat halt gezeigt, warum sind diese Verschwörungstheorien warum sind die so sticky, warum ist es so schwer, die Leute davon loszukriegen? Ja? Warum ist das wirklich sektenmäßig? Und der Punkt ist einfach, weil die Leute das sich selbst da recherchiert haben. Weil bei QAnon und so, da haben sie immer irgendwelche Codes gesagt und google das. Recherchiere selbst, schau selbst, denk selbst. Ja. Das Problem ist halt nur, man kommt dann halt in so eine Parallelwelt rein, ja, und von einem Video zum nächsten, dann über Empfehlungen, man ist in den Chatgruppen, da kommt immer wieder dasselbe und es ist dann eben eine Wiederholung des immer Gleichen, die aber dadurch immer glaubwürdiger wirkt. Ja. Und gleichzeitig, weil diese Menschen so viel Zeit reinstecken, ja, in diese Art der verschwörungstheoretischen Erörterungen, deshalb sagen sie, das muss auch was wert gewesen sein. Der Sascha Lobo nennt das IKEA-Effekt, weil es eben eine Studie gibt, die zeigt, dass wir Möbel, die wir selbst aufgebaut haben und wenn sie noch so schief zusammengeschustert sind, schöner finden als gekaufte Möbel, einfach weil wir so viel Zeit und Aufwand reingesteckt haben, um dieses Möbelstück zusammenzubauen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es diese winzig kleinen Schraubschlüssel bei IKEA gibt, weil wenn wir dann quasi auch noch Blasen an den Fingern haben, wenn wir das bei IKEA zusammengebaut haben, gefällt es uns besonders gut. Das ist jetzt eine absolut unbelegte These. Aber ich sage mal so, sich selbst informieren, ja, aber da ist halt wichtig, eben sich selbst informieren in verschiedenen, strukturell unterschiedlichen Quellen. Das wäre mein Punkt. Also ich würde eine Ergänzung dazu fügen wollen.
Na super. abschließend, was wünschen Sie sich jetzt als Wissenschaftler aus dieser ganzen Corona-Pandemie für die Zukunft, für die Informationsquellen auch.
Ich finde, was ich hier schon ein bisschen erwähnt habe, als Wissenschaftler würde ich mir vor allem wünschen, dass wir den Wert der Wissenschaft und den Wert einer gut finanzierten, unabhängig eben nicht nur auf unmittelbare kurzfristige Verwertung hin orientierten Wissenschaft stärker wieder erkennen. In Österreich zum Beispiel ist der FWF, der Finanzierungsfonds für Grundlagenforschung, unfassbar schlecht dotiert. Ja? Also während in Deutschland die Deutsche Forschungsgemeinschaft eigentlich sehr gut dotiert ist. Und das ist aber einfach an der wirklich falschen Stelle gespart. Ja? Also wir brauchen dann viel mehr Geld für Grundlagenforschung, viel mehr Geld für Wissenschaft, die dann eben nicht abhängig ist von irgendwelchen Unternehmen, ja? Sondern die einfach einem Erkenntnisinteresse folgt, das durchaus dann an Problemen hin orientiert sein kann. Ja? Also ich glaube, aber das ist zum Beispiel auch die ökologische Wende mindestens so gefährlich wie eine Pandemie oder mehr auf Perspektive, wo wir auch noch viel, viel mehr Forschung brauchen und viel, viel mehr Investitionen. Das zweite betrifft eben, jenseits der Forschung an sich, diese Frage von, welches Effizienzkalkül bringen wir in Stellung? Das sage ich gerade als Betriebswirt. Ja. Da weiß ich, es gibt keinen wertfreien Effizienzbegriff. Effizienz ist stark von politischen Leitlinien, Orientierungen geprägt, was als effizient oder ineffizient gilt, gerade wenn wir auch in längerfristigen Zeiträumen denken. Und dass man hier wiederum diesen Effizienzbegriff in seiner politischen Bedingtheit stärker erkennt und so verwendet, das würde ich mir sehr wünschen. Das beginnt dann bei Investitionen in Daseinsvorsorge, in Gesundheits- und Altenbetreuung, aber das endet dort noch lange nicht, sondern das geht dann weiter in alle möglichen Bereiche unserer Gesellschaft, wo meiner Meinung nach in der Vergangenheit über kurzfristige Effizienzkalküle viel langfristige, fragwürdige Entwicklungen eingeleitet wurden.
Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch.
Danke für die Einladung dazu und ja, ich hoffe, wir alle schaffen es, dass wir bald mal über andere Dinge aus Corona-Varianten sprechen.
Ja, das hoffe ich auch.
Ciao.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.